Dieser Abschnitt ist mir ganz wichtig. Er gehört zu den großen Weihnachtstexten. Jetzt gucken Sie, ich höre da hin. Und er gehört meist, auch wenn er dort in der Kirche nicht vorgesehen ist, eigentlich ein Abschnitt, der auf diesen Märtyrertag, Stephanustag, den zweiten Weihnachtsfeiertag, hingehört, weil er etwas zeigt, wie das Kommen Jesu von dem Hass Satans begleitet ist, von dem Widerspruch. Dieses Kapitel, Offenbarung 12, gehört zu den ganz wichtigen Kapiteln, die ein Bibelleser kennen muss. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend hier sind. Kommt leider ganz selten vor, dass man so ein Kapitel auslegt. Ich habe, glaube ich, schon zweimal in der Hofacker Kirche drüber gepredigt, an Weihnachten. Aber es ist einfach schön, dass wir heute Zeit haben. Wir haben nun das ganze Kapitel, das ist eine ganze Masse. Merkwürdig das Bild zuerst. Es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Und jetzt kommt die Weihnachtsgeschichte. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Und jetzt kommt der schöne Abschnitt mit dem Michael. Auch der ist leider vielen Bibellesern gar nicht so lebendig. Es gibt ja in der kirchlichen Tradition, auch die ist nicht jedem geläufig, den Michaelstag. Johann Sebastian Bach hat eine ganz herrliche, strahlende Kantate zum Michaelstag. Aber Michael bezwang, wie denn die Schlange bezwang, aus dem Himmel wirft, ganz wunderbare Evangeliumsbotschaft. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, immer dieses Mächtige, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und haben durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen, weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und er hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Wenn Sie den Vers bloß heute Abend hören, dann verstehen Sie viel von dieser Welt. Er hat nur noch kurze Zeit und hat einen großen Zorn und darum ist es so schwer. Und darum kommt so ein Visum nicht und darum passieren andere Dinge, weil der Teufel manches verhindern will, was dem Reich Gottes dient. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die 2 Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen, aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu, und er trat an den Strand des Meeres. Und dann kommt der Antichrist im Kapitel 13. Darf ich noch mal kurz anknüpfen an das letzte Kapitel 11? Das war ja eingeschoben. Wir hatten ja sonst die Gerichte, die Engel mit ihren Ankündigungen, die Posaunenengel. In dem Kapitel 11 war plötzlich von der Gemeinde die Rede. Sehr schön, großartig, aber dann die siebte Posaune, die plötzlich nach dem Einschub, die letzte Posaune noch einmal kommt, ganz groß. Das wäre im Grunde ein Himmelfahrtstext. Jesus Christus herrscht als König. Sie müssen immer wissen, die Offenbarung, ich habe es Ihnen am Anfang gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, möchte immer wieder nicht den zeitlichen Ablauf ordnen. Ich bin der Meinung, anders als manche Bibelausleger, die Offenbarung eignet sich nicht dafür, dass man einen Fahrplan erstellt. Sondern dazwischen wird uns immer wieder gezeigt, was in der anderen Welt Gottes gegenwärtig abläuft. Weil man sonst auf der Erde den Mut verlieren kann. Auf der Erde läuft also das Geschehen der Posaunengerichte weiter. Aber gleichzeitig ist im Himmel der Triumph des erhöhten Christus. Und das muss die Gemeinde wissen. Stellen Sie sich vor, der Johannes auf Patmos, selber in Gefangenschaft, schreibt an eine Gemeinde, die verfolgt, gejagt wird, in die Katakomben flüchtet, und er will ihnen diese Siegesbotschaft verkündigen, dass niemand gegen die Macht Jesu kann. Und da ist es: Wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, du hast große Macht und die Völker toben wider dich, aber es kann doch niemand etwas gegen dich tun. Und diesen Blick braucht er, und es ist schön, dass Rühl, der liebe Bruder Rühl, nochmal da ist, muss man wissen, wenn man nachher ganz verzagt da draußen an einem Posten steht in einer Islamwelt, die Realität im Himmel sieht so aus, und der Himmel ist um uns her, in der unsichtbaren Wirklichkeit. Und dort ist die Gegenwart Gottes. Und dort wird die Anbetung dargebracht. Es ist nicht noch so, dass wir etwas vollenden müssen, sondern das muss bloß noch auf die Erde kommen, dieses Reich Gottes. Es muss hier noch durchbrechen. Und darum kommt im Vers, im Kapitel 12, das jetzt noch einmal ganz erschütternd von dem Kampf, in dem die Gemeinde Jesu in dieser Welt steht. Lassen Sie mich anders anfangen. Ich weiß nicht, welches Bild Sie von der Gemeinde Jesu jetzt gerade vor Augen haben. Oft ist die Gemeinde Jesu ein armer Haufe. Schwach, nicht sehr bewegend, nicht imponierend. Ich habe dort jetzt in Malawi diese Gemeinde Jesu erlebt, bettelarm. Und dann das Geheimnis der Gegenwart Jesu in dieser schwachen Gemeinde. Ein paar sind erschrocken, wie ich gesagt habe, ich hätte gerade da bleiben können, mir ging das Herz auf. An der einen Stelle ist man erlebt, wo zwei oder drei in seinem Namen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und diesen Hunger nach dem Evangelium. Und das erlebt man ja immer erst, wenn man mit Menschen betet. Wir haben sie da immer so zur Sitte gemacht, auch wenn wir Gäste in unserem Büro haben, das ist auch für sie ein ganz netter Brot. Man sagt, bevor wir auseinandergehen, wir beten noch. Und es gibt so eine tiefe Verbundenheit, auch bei Besuchen. Und wenn man dann auch noch was redet über das, was uns im Glauben an Jesus verbindet. Also, die Gemeinde Jesu ist ein ganz komischer Haufe. Wenn Sie auch die Zerspaltenheit sehen in den verschiedenen Denominationen, oft sehen Sie auch die menschlichen Seiten einer Gemeinde, da sehen Sie Menschen, so sind eben Menschen, mit allen Schwächen. Kann man oft auch vielleicht, ja, es gibt Leute, die reden hochmütig über die Gemeinde Jesu, aber das ist vielleicht ein bisschen einfach überheblich. Die vergessen, dass sie selber zu den Schlimmsten der Versagern gehören. Gemeinde Jesu, die besteht hier so, wie wir heute Abend zusammen sind. Aber das ganz Große ist, und das sieht jetzt der Johannes in dieser großen Schau, ein riesiges Bild einer Frau. Jetzt wundern Sie sich, die Gemeinde Jesu im Bild einer Frau. Darf ich gleich vorneweg sagen, ganz bestimmt ist nicht gemeint, wie unsere katholischen Freunde das in der Himmelserscheinung der Maria deuten. Nein, die einzige evangelische Auslegung ist, dass das Bild dieser Frau aus Offenbarung 12 ein Bild der Gemeinde ist. Eine Frau, und die wird gezeigt, mit der Sonne begleitet, der strahlende Lichtglanz, des Lichtes der Wahrheit, Herrlichkeit der Offenbarung, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Das Licht, das ausgeht, ist ein ganz großes Geheimnis, dass diese schwache Gemeinde, denken Sie von der Urgemeinde, war schwach mit aller Fehlsamkeit, hat ein Licht hineingeben dürfen, das Römerreich. Wir sehen die irdische Gestalt der Christenheit. Luther hatte gern Christenheit gesagt statt Kirche. Ist auch ein schönes Wort. Christenheit, nicht Christentum, Christenheit. Und auf der gleichen Seite ist das eine gebündelte Kraft der Herrlichkeit Gottes, die hineinleuchtet in die Welt. Für uns immer wieder schwierig mit diesen Bildern. Na, das ist die Gegenwart Gottes hier. So wie ich es immer wieder erzähle, bei der Charlotte Reilen, wie die in die Leonhardskirche kam und dann plötzlich bei der Predigt des Pfarrers dann zum Glauben durchbrach. Und dann ist durch die Charlotte Reilen wieder so viel Licht in unser Stuttgart hineingestrahlt. Und sehen wir immer wieder aus solchen Geschehnissen, wie dieses Geheimnis der Gemeinde Jesu, des Volkes Gottes, dieses Licht ist und diese große Ausstrahlung, die Sterne, Lichter, die leuchten, in der Nacht 12 Zeichen der Vollkommenheit. Und aus dieser Gemeinde heraus, aus dem alten Israel heraus, wird dieses Kind geboren. Jetzt müssen wir im Grund weiterlesen in Vers 5. Und sie gebar einen Sohn. Das ist Jesus geboren in Bethlehem. Der Sohn Gottes, der kommt in der Herrlichkeit. Und ganz wunderbar, wie es hinein...
Ja. Entschuldigung, ich kurz unterbrechen. Wir sind alle eingeparkt. Könnte bitte der Fahrer von Stuttgart HF-73 kurz wegfahren?
Wir machen hier wieder weiter. Aus dieser Gemeinde heraus wird dieses Kind geboren, der Verheißene. Ein ganz großes Geschehen, die Hoffnungen Israels. Das müssen Sie so aus dem Bild verstehen. 1. Mose 3 kommt die erste Messias-Erwartung nach dem Sündenfall. Wann kommt der Schlange den Kopf zertritt? Das Harren der Gemeinde, ach, dass du den Himmel zerrissest. Herr, wann machst du das wahr, dass endlich in deiner Gemeinde das Heil anbricht? Wann denn? Und die großen, herrlichen Adventsverheißungen, die wir uns immer am Adventsabend zurufen, die großen Worte, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und da wartet die Gemeinde, dann geschieht's. Und da wird ein Kindlein geboren und kaum nimmt die Welt davon Notiz. Und doch liegt in diesem Kindlein alles drin. Er wird der sein, Psalm 2, der große Messias verheißen, der die Völker weiden wird. Jesus, der Herr der Welt, wird geboren, unscheinbar. Und jetzt müssen wir sagen, warum dieses Kind entrückt wird, weggerückt wird, versteckt wird. Nach ganz kurzer Zeit weggenommen zur Herrlichkeit Gottes. Warum denn? Weil gleichzeitig ein Drache vom Himmel, das ist ein unheimliches Bild, Drachenfigur, zerstörend und zerreißend am Himmel erscheint, rot, feuerrot, blutrot, riesig, 7 Häupter, das ist für übermenschliche Intelligenz, 10 Hörner, überirdische Kraft. Und auf seinen Häupten 7 Kronen, 7 immer den 10, diese Vollkommenheitszahlen, als die Vollkommenheit auch der Herrschaft. Und er fegt mit dem Schwanz die Sterne vom Himmel runter, die ja Orientierung geben für die alten Menschen, die Sterne waren das, wo der Seemann weiß, wie sein Kurs läuft, und werf sie auf die Erde. Er bringt ein richtiges Durcheinander in all den Werten und tritt vor diese Frau hin, die das Kind gebiert. Jesus, hört es doch die Geschichte, Herodes, Kindermord von Bethlehem, Jesus flieht nach Ägypten. Und die kurze Wirksamkeit Jesu und der Hass der Welt brandet gegen Jesus los. Wissen Sie eigentlich, dass die Gemeinde Jesu im Hass der Welt steht und dahinter stehen überirdische Mächte, die im Bild dieses Drachen gezeichnet sind, für die ganzen unheimlichen Zusammenhänge. Wenn man das mal begriffen hat, dann wird man nie mehr auf die törichte Meinung verfallen, als ob wir unsere kirchlichen Anliegen der Welt irgendwo verkaufen können, dafür geehrt werden in den Zeitungen und im Fernsehen, sondern das, was wir verkündigen, ist eigentlich im Widerspruch der Welt und trifft auf den Hass der Welt. Das ist eine wunderbare Sache, wie wir es gegenwärtig haben, dass wir in einer Friedenszeit leben. Aber wenn wir uns wirklich umschauen, dann sehen wir, dass es ganz kurze Zeitabschnitte sind. Auch in unserem Jahrhundert, selbst in Deutschland. Wie da ganz andere Zeiten waren. Mein Vater hat ein großes Archiv geführt über politische Dinge. Und wenn ich da als so einen Ordner hernehme und nochmal sehe, was dort 1934 im Kirchenkampf für Karikaturen veröffentlicht wurden gegen das Evangelium und gegen die Bibel. Das sind Mächte. Und die schlummern heute nur. Einer unserer Mitarbeiter war am letzten Wochenende in Bonn und hatte dort eine ganz großartige Begegnung mit 300 Parlamentariern aus Europa und gesagt, die Bibelgläubigen sind selbst bei denen, die sich Christen nennen, ganz, ganz kleine Minderheit. Das ist die Situation. Die kleine Gemeinde. Und deshalb flieht diese Frau, diese Gemeinde in die Wüste. Und das ist ein Wunder, dass Gott sie verbirgt. Es ist ja immer interessant, wenn die Verfolgungen losbrechen, sie haben unermessliches Leid hervorgerufen. Und Sie wissen, wie das so ein Spezialgebiet bei mir auch ist, dass ich so gern das immer wieder getan habe, von unserer Russland-Tätigkeit her, die leidende Gemeinde auch dargestellt. Und trotzdem kann der Feind sie nicht vernichten. Im Südsudan, das ist jetzt ein Idea, der Bericht, hat die Gemeinde Jesus sich verneunfacht in der brutalen Verfolgung durch diese islamischen Kräfte. Wir haben das in vielen Gegenden der Welt ganz ähnlich erlebt. Wir haben es in Russland erlebt, wir haben es in China erlebt, als die Kulturrevolution tobte, Mao und das Rote Buch. Wer hätte geahnt, dass wir das erleben, dass man mal sagen, es gibt eine Zahl von über 100 Mal mehr Christen als da, wo die Missionare das Land verlassen mussten. Und das sind so große, bewegende Dinge, wie Gott größer ist als die Macht dieser ganzen unheimlichen Zerstörungsmächte kämpfen. Bloß wichtig ist, wenn Christen so naiv und dumm sind, dass sie gar nicht wissen, was es heißt, Christ zu sein. Christ sein heißt, gewappnet zu sein. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Wenn der Herr mit seiner Gnade unsere Gemeinde nicht bewahrt, kann sie morgen kaputt sein. Kann es irgendwas sein und alles ist zerstört. Wenn diese Mächte des Abgrunds wüten, nur der Herr kann sie weghalten. Und das ist mit der Mission und mit allem, was geschieht. Und Gott hat seinen Plan mit seiner Gemeinde, aber er hat nie den Plan, und da sagt die Offenbarung, dass die Welt verchristlicht wird. Das, was man gemeint hat mit dem christlichen Namen, wird nie gelingen. Sondern die Feindschaft dieser Mächte bleibt bestehen und sie ist antichristlich. Und das ist immer klar. Es geht gegen Christus. Die Welt würde die Kirche auch akzeptieren und alle kirchlichen Mitarbeiter und die Kirchensteuer. Aber Christus kann sie nicht akzeptieren, weil sie die Stimme der Wahrheit des Evangeliums nicht akzeptieren kann. Weil das Wort von der Sünde, von der Gnade, vom Gericht nicht ertragen wird. Weil der Mensch nicht akzeptieren kann, dass Gott die Welt richtet. Und dass ein Mensch unter Gott steht. Und das sind so viele Dinge, wo man sich selber immer fragen muss. Stehe ich überhaupt noch richtig? Das haben ja immer so viele Leute erkannt. Eigentlich nach 25 Jahren müssen wir auch in seinem eigenen Leben wieder eine richtige, tüchtige Reformation haben. Man passt sich schon diesen Zeitlauf an. Gut. Warum die Zeit 1260 Tage, das wissen wir nicht. Es ist bei Gott ein festgesetzter Zeitrahmen, den wir nicht deuten können. Es haben immer wieder Leute probiert und haben gesagt, es ist doch ganz einfach, das zu erklären, was diese Tage sind in der Offenbarung. Bloß möchte ich Ihnen immer wieder sagen, Jesus hat gesagt, er wisse selber den Tag der Wiederkunft nicht. Und dann kann ich es nicht verstehen, wie Leute meinen, aus den Zahlen der Offenbarung es besser zu wissen als Jesus. Das brauchen wir nicht. Es genügt uns, dass es ein festgesetzter Zeitraum ist, wo diese Not bleibt, dass die Gemeinde in die Wüste gejagt wird. Aber wenn ich heute die Kirchengeschichte betrachte, es wäre mal schön, wenn man miteinander Kirchengeschichte wieder machen würde, alte Kirche, mittelalterliche Kirche, dann möchte ich sagen, es war die gesegnetste Zeit, wo die Kirche in den Katakomben war. Und heute haben die Christen in Russland schon Heimweh nach der Zeit, wo sie einst verfolgt waren. Wir sagen, da waren wir noch beim Wort, da waren wir zusammengehalten. Und heute sind alle Verirrungen da und wir werden zerstreut und alle Versuchungen liegen da und wir wissen gar nicht mehr, wie man Welt und Christengemeinde unterscheiden kann. Und deshalb ist das Gottes Plan, wie er seine Gemeinde auch immer wieder durch die Verfolgung läutert. Und wenn jetzt gerade die indonesische Gemeinde auch so viele Angriffe hat, die ja noch nicht von Staatswegen angeordnet sind, die kommen nur von radikalen freien Gruppen her, aber dann wollen wir für diese Christen beten, dass sie in dieser Verfolgung nicht zurückschlagen, das könnten ja die Christen, die sind ja schon ganz mächtig, sondern dass sie in der Liebe, im Verzeihen und im Bitten für ihre Feinde mit Sanftmut sie überwinden und Zeugen des Evangeliums sind. Das war immer die stärkste Macht der Christen. Schwächste Zeugnis war bei den Hugenotten, als sie die Waffen in die Hand nahmen. Sie hatten ihre Begründung dafür, weil alle Zusagen nicht eingehalten wurden. Sie haben ja zuerst jahrzehntelang gelitten, furchtbar, und haben alles eingesteckt. Und haben sie Waffen genommen, haben tolle Kriege geführt, aber ihr geistlicher Einfluss war weg. Und eine Gemeinde Jesu kann nur im Leiden, auch im Ertragen des Unrechts, auch im Schweigen, einfach überwinden. Einfach so. Und dass man nicht zurückschlägt und sagt, ich weiß, was da ist, aber ich will Zeuge Jesu sein. Und zwar in der Spur Jesu, so wie er es gemacht hat. Diesen stillen Dienst des Evangeliums, das war das Machtvollste, was Jesus tun konnte. Jetzt kommt das nächste 7. Im Himmel ist ein Kampf losgegangen. Und von dem wissen wir gar nichts. Und in dem Kampf, ein Engel namens Michael kämpft gegen diesen Drachen. Ist ja merkwürdig, da können wir das Rätsel auch nicht verstehen. Was sind überhaupt diese satanischen Mächte? Sie sind von Gott abgefallen und das Satanische, wenn man, so viel kann man verstehen aus der Bibel, sie wollen alles von Gott losreißen. Darin liegt das Wesen des Satanischen. Er tastet es nicht an, er will es nur von Gott, aus der Beziehung mit Gott losreißen. Der Teufel ficht sie nimmer an, wenn sie von Gott los sind. Der Teufel hat kein Problem mit den Gottlosen. Er muss nur mit denen kämpfen, die die feste Verbindung mit Gott haben. Und er sucht immer nur das eine, zu lösen von Gott. Er wird dann hier genannt der Durcheinanderbringer, da heißt Vers 9, der Teufel, der Satan, der Verwirrer, Durcheinanderbringer, der Verkläger der Brüder, der dauernd Böses ersinnt, um die Gläubigen zu verwirren. Sie werden eine interessante Erfahrung machen, wenn sie ohne Gott leben, macht ihnen Sünde und Böses überhaupt nichts aus. Da haben sie nicht mal Gewissensbisse. Aber wenn sie sich bekehren und Jesus gehören wollen, dann kommt der Teufel und macht ihnen ihre Sünde so groß, dass sie meinen, ich darf ja gar nicht zu Jesus. Und je länger sie im Glauben stehen, kann es zu einer ganz bedrohlichen Anfechtung kommen, weil der Satan seinen Trick weiß, dass er Christen aus der Verbundenheit herauslösen kann, indem er sie verklagt. Du bist doch gar keiner und so. Und dann hält er ihnen ihr mieses Wesen vor. Und das ist das Einzige, das kommen wir drauf, wie man den Verkläger überwinden kann. Das ist Satans List. Es gibt ja so schöne Lieder, wo das auch besungen wird, wie der Teufel uns verführen will und durcheinander bringen will. Und diese unheimlichen, überirdischen Kräfte, die in dieser Welt toben, und das muss man immer wissen, in dem Augenblick, wenn wir evangelisieren, wenn wir predigen, wenn wir den Namen Jesu anrufen, ist in der Hölle großer Lärm. Wie kann es der Teufel fertig bringen? Nicht durch äußeren Widerstand, da hat er noch nie was erreicht, durch Verfolgung oder so, da hat er nur das Gegenteil erreicht. Deshalb versucht doch in der Gemeinde Menschen aus der Verbundenheit mit Gott zu lösen. Und darum, dann hat er alles erreicht. Das Allerschwerste unserer Zeit ist, dass so viel nominelle Christen von der Verbundenheit mit Jesus abfallen. Und dass in unserer Kirche nichts anderes gefürchtet wird, als dass Menschen sich zu Jesus bekehren. Manche Gemeinden haben richtige Angst vor dem Aussprechen des Namens Jesu. Ja, was denn sonst? Was soll man denn sonst noch predigen? Und das ist ein Trick, ganz einfach, das sind Mächte, die das wollen. Wenn man das sieht, dieses große Erbe, das wir hier in Deutschland haben, von der Reformation mit den herrlichen Liedern und Bekenntnissen und allem, ja, ist völlig klar. Und lahmgelegt aus einer inneren Lähmung. Es ist immer erschütternd, was die Theologie mitgeholfen hat. Aber auch die Erstarrung, auch unsere Trägheit. Es gibt ja auch eine fromme Trägheit. Das ist ja genauso in den Gemeinschaftsstunden und in Gruppen und Kreisen und in Freikirchen und so. Man kann gar nicht mit dem Finger dahin sein. Und in mir steckt es ja auch wieder drin. Sondern nur, ich muss sehen, das sind Mächte, satanische Mächte, die wüten. Und die Bibel bezeugt es uns so oft, auch Jesus in den Begegnungen, dass es diese Macht Satans gibt, die ist so unheimlich, aber der Michael hat ihn aus dem Himmel rausgeworfen. Er kann dort im Himmel nichts mehr machen. Es war schlimm, wie er wie beim Hiob versucht hat, die Frommen dort fertig zu machen vor dem Angesicht Gottes. Das kann er nicht mehr. Und das ist ganz toll, der Sieg im Himmel steht. Aber er ist auf die Erde geworfen und weiß, er hat nur kurze Zeit. Und darum wird es zur letzten Zeit immer schlimmer. Je hektischer der Teufel wird und versucht, alles noch durcheinander zu bringen. Und je länger die Zeit geht, umso schlimmer wird die Verwirrung in der Gemeinde Jesu. Und man muss ganz arg aufpassen, dass man in der geistlichen Spur Jesu bleibt. Ganz arg. Der Triumphgesang im Himmel, das Reich, die Kraft unseres Gottes ist geworden, die Macht seines Christus, der ist verworfen, dieser Verkläger, der Drache. Da steht noch was ganz Wunderbares da, wie man die Macht dieses Teufels, der auf der Erde so wütet, überwinden kann. Man kann ihn nicht überwinden durch eigene Festigkeit, man kann ihn auch nicht mit Selbstvertrauen überwinden, das geht alles schief. Da hat er uns schon überwunden. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Was ist des Lammes Blut? Das ist kein Symbol. Indem wir immer wieder sagen, ganz deutlich, mein Leben ist auch in meinem Christenleben voller Schuld und Versäumnisse. Aber Jesus starb für mich. Und das ist meine Hoffnung. Und dann kann der Teufel nichts mehr tun. Das ist auch unser Zeugnis vor der Welt. Ich habe es nie verstanden, wie Christen meinen, der Welt zu imponieren, indem sie sagen, wir sind doch eigentlich doch die Besseren und Moralischen. Und dann triumphieren sie natürlich, wenn sie uns erwischen bei irgendeiner offenbaren Sünde. Ha, guck mal, die sind auch nicht besser als mir, was da alles passiert in der Kirche. Wir können nur überwinden durch des Lammes Blut. Und keine halbe Stunde unseres Lebens, wo wir nicht dieses Blut bedürfen, das uns frei macht aus den Bindungen und den Klauen des Teufels. Und wo das Blut Jesu wirksam ist, kann der Teufel nichts mehr uns versuchen. Da kann er uns auch nicht, kann uns nicht wegreißen. Da kann er uns auch nicht aus der Hand Jesu rühren. Und dann das Nächste. Durch das Wort ihres Zeugnisses, das schlichte Jesusbekenntnis wird das sein. Die Kraft der Gemeinde Jesu ist, dass wir auf Jesus weisen. Was sollen wir denn sonst erzählen? Das Zeugnis von der Barmherzigkeit Gottes, von der Gnade, die uns trägt, von seiner Treue, die nicht loslässt. Was soll man sonst sagen? Und ich muss sagen, ich habe mich riesig gefreut, dass Sie heute da waren. Ich hoffe, dass auch für Ihr ganzes Leben eine Sternstunde sein. Das Kapitel 12 ist wichtig. Ich weiß jetzt, auf was es ankommt. Das Zeugnis von Jesus, wir wollen uns gar nicht aufhalten bei manchen anderen Fragen, die aber nicht so wichtig sind. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod, das ist die Selbsthingabe. Man kann nicht anders Jesu Jünger sein, als dass man sagt, ich möchte meine Haut zum Markte tragen. Es müssen nicht bloß die Märtyrer. Es sind auch hier viele, die sagen, ich möchte mit meinem Leben Jesus dienen. War schon schön am Sonntag, wenn man um 8 Uhr da sieht, in der Küche stehen. Es ist nicht wichtig, wie lange ich schlafe, sondern wie kann ich Jesus dienen. Und das sind viele Dienste. Ob man auf der Straße ist oder ob man Besuche macht oder ob man einen Kranken pflegt um Jesu willen. Dienste, wo man sein Leben nicht liebt. Das ist ja die Versuchung. Viele sind abgehalten worden vom Dienst für Jesus, weil es ihnen letztlich doch noch geht und sagt, aber ich habe jetzt Urlaub oder ich habe meine Bequemlichkeit. Und haben ihr Leben nicht geliebt, bis hin zum Tod. Und bei den Märtyrern ist das ganz toll. Können wir bloß die Geschichten lesen. In unserem Jahrhundert unzählige. Im Mau-Mau-Aufstand in Kenia. Sie hätten sich bloß von Jesus lossagen müssen. und die heidnischen Riten mitmachen müssen und haben sich lieber totschlagen lassen. Das hat in Kenia am meisten gewirkt, dass heute so viele Christen sind. Zeugnis in dieser schrecklichen Zeit des Bürgerkriegs. Und jetzt, Vers 13 und 18, wer zur Straßenbahn muss, darf gern gehen, möchte nicht mehr aufhalten, aber es ist ein großes Kapitel. Und er verfolgte noch die Frau der Drache, das also wieder die Gemeinde wird verfolgt, das sind eben Bilder, das muss man wissen, das kommt aus der jüdischen Tradition und so weiter. Und er verfolgt sie. Und jetzt ist interessant, es ist ein Schutz, dass die Gemeinde nicht fassbar ist. Deshalb bin ich auch immer gegen die Superkirche, wo alle vereint sind. Es ist Gottes wunderbare Taktik, dass die Feinde die Gemeinde Jesu nie packen konnten. Irgendwo verschwindet sie wieder in der Wüste dieser Welt. Und wenn er losschlägt gegen sie, dann lässt er Wasser los gegen diese Frau und dieses Kind. Und die Schlange stieß ein Wasser aus, Rachen, aus dem Rachen Wasser aus wie einen Strom, um sie zu ersäufen. Aber das fließt halt über die Wüste weg und trifft es gar nicht. Was ist eigentlich aus der russischen Revolution geworden? Warum hat die kommunistische Revolution so erbittert die Christen bekämpft? Auf einmal ist die Gemeinde doch wieder unversehrt herausgekommen. Ich habe mich sogar gewundert, dass die russisch-orthodoxe Kirche wieder rauskam. Sag ich, fantastisch. Ich hätte nicht mehr gemeint, dass die das überlebt. Das ist Gottes Geheimnis, dass er dann doch, obwohl es so viele Opfer gibt, die Seinen wunderbar bewahrt. Und das sieht man aus alten Verfolgungen. China noch viel schlimmer bei Mao und so weiter. Die Gemeinde wird versteckt in der Wüste dieser Welt und irgendwo schlupft sie unter. Die Hausversammlung ist was ganz Großes. Da kriegen sie es irgendwo nicht hin. Und dann ist das so gewaltig, wie die sich da versteckt. Und der Drache wurde zornig, Vers 17, über die Frauen ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht. Es gibt einen erbitternden Kampf auch in der letzten bösen Zeit gegen die Jesuszeugen. Und in der Offenbarung ist ganz deutlich, dass das letzte Jesusbekenntnis, das der Antichrist nicht duldet, das sein wird. Das Kreuz Jesu, für meine Sünde gestorben. Das darf nicht mehr kommen. Das kann er nicht ertragen. Und das ist eigentlich schon erstaunlich, dass das für uns heute in unserer Zeit schon anfängt, wenn diese Komödianten im Fernsehen ihre Spöttereien machen übers Kreuz oder andere sich gestört fühlen, weil das Kreuz an einer Wand hängt in einer Schulstube. Es wird noch ganz anders werden. Und da frage ich Sie, ist das Kreuz wirklich die Kraft Ihres Lebens? Das ist nämlich, wo Gottes Liebe zu Ihnen sichtbar wird, wo die Welt überwunden wird und wo der Himmel sich für Sie auftut. Das ist der wichtigste Punkt des Glaubens. Der Drache weiß, wo er anpacken muss. Und da möchte ich heute abschließen. Es wäre noch viel zu sagen. Ich habe mir noch viel aufgeschrieben, aber es ist ein kleiner Eindruck. Und das soll mit uns gehen, die Geborgenheit der Gemeinde auch in der letzten bösen Zeit.